Diese Folge, die siebte Kunst, wird präsentiert von einer Klemmbaustein-Orchidee.
Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Die siebte Kunst. Ich bin Timo.
Und ich bin Jonas.
Und wir haben uns mal wieder ein bisschen Sachen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du den Anfang jetzt tatsächlich in den Podcast schneidest.
Naja, spätestens jetzt muss ich es ja machen, weil sonst die Leute nicht wissen, wovon ich spreche.
Ja, du kannst doch nochmal herzeigen.
Ja. Ich könnte es dir nochmal zeigen.
Ja.
Ja, hier, eine Klemmbaustein-Orchidee.
Mhm.
Juhu.
Von Markenname hier bitte einfügen.
Ja, natürlich. Dann gibt es vielleicht wieder ein Gewinnspiel.
So scheiße.
Hm?
So scheiße ist sie?
Nein, nein.
Dass du sie verschenken willst?
Ach so, nein. Ja, das ist das Problem bei diesen Klemmbausteinsachen. Das macht wahnsinnig Spaß, hier aufzubauen, aber da muss man sie auch irgendwo hinstellen. Da ist einfach nicht scheiße. Der Platz da hier.
Ja, ich krieg ja im Herbst mein Ornithopter-Klemmbaustein-Set.
Ja?
Ja.
Ich habe das Vergnügen gehabt, jemandem beim Ornithopter-Klemmbaustein-Set zusammenbauen zuzuschauen.
Habe ich gesehen.
Ja? Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber wenn man hinten drückt, dann flattern die Flügel so und es gibt so einen Mechanismus, wo unten die Rampe aufgeht. Aber vorne sieht er nicht gut aus.
Ja, ich würde ihn ja eh nur irgendwo aufhängen oder so.
Aufhängen?
Aufhängen, ja. Ah. Dass er fliegt.
Ja.
Auf meinen Ventilator an der Decke.
Oh, das ist gut.
Dann macht es wumm, wumm, wumm. Irgendwann stehe ich auf und kriege das Ding gegen den Kopf.
160 okay. Euro.
Ich weiß, deswegen wünsche ich es mir zum Geburtstag.
Ah. Ich sehe.
Du siehst.
Das ist eine Überleitung.
Ich weiß. Komm und sieh.
Nein.
Ja, wir sind heute wieder super am Start, ja. Man merkt's.
Prost erstmal.
Prost. Wir haben ja wieder eine schöne Stammtischfolge. Wir reden über das, was uns filmisch begeistert und entgeistert.
Ja.
Genau, wir haben ein paar neue Filme gesehen, beide.
Absolut.
Die so im Kino gelaufen sind jetzt in letzter Zeit. Ich würde tatsächlich mit dem lokal interessanteren anfangen.
Also um die Überleitung aufzugreifen mit Ich sehe.
Richtig.
Denn der Film, um den es gehen soll, ist von dem namhaften Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala.
Ist ein österreichischer Film.
Österreich-deutsche Koproduktion.
Koproduktion, tut mir leid, aber Österreich steht zuerst.
Auf Wikipedia, aber Wikipedia ist ja keine Quelle.
Na, ist schon noch.
Ja, es ist ein Österreicher.
Ja, ja.
Sehr gut.
Lass uns unser Film gut. Genau, es geht um Des Teufels Bad. Eine, ja, neue Produktion.
Der Ulrich Seidel Filmproduktion.
Mhm.
Ulrich Seidel ist ja vielleicht bekannt durch Filme wie Rimini, Sparta, durch Hundstage.
Oder die Paradies.
Export, die Paradies-Trilogie, Liebe, Glaube, Hoffnung, Im Keller und so weiter.
Ja, einer der größten österreichischen Regisseure zumindest.
Wahrscheinlich so der größte neben Michael Haneke, der noch lebt oder so der am bekanntesten ist.
Aber ja, würde ich auch sagen.
Aber der hat den ja nur produziert. Seine Ehefrau hat mit diesem Severin Fiala zusammen Regie geführt.
Richtig.
Und auch das Drehbuch mit ihm geschrieben. Sie kennt man auch als Drehbuchautorin von vielen Seidel-Filmen. So hat sie mit Seidel zusammen Rimini Sparta gemacht, zum Beispiel. Oder Hundstage auch. Also das ist so ein Paar, was da zusammen...
Also wie Greta Gerwig und Noah Baumbach.
Im Prinzip, ja. Also die österreichischen Greta Gerwigs und Noah Baumbachs.
Gerwigs. Genau, und worum geht's in dem Film?
Soll ich?
Wenn du magst, ich kann auch ein bisschen probieren.
Du kennst dich doch besser aus. Nein, ich kann es machen.
Mit österreichischer Geschichte, meinst du?
Ja, es ist tatsächlich so eine Mischung aus Historienfilm.
Mhm.
Es ist in gewisser Weise auch ein Film, der mit Elementen des Horrors spielt. Und
ich würde es schon als Horrorfilm bezeichnen, tatsächlich.
Ja, warum nicht? Und es ist eben, er beleuchtet eine Epoche in Oberösterreich. Es geht, glaube ich, so um 1780 oder sowas. Mhm. Also lange vor der Industrialisierung und so weiter, die Österreicher leben noch in ihren Hütten, in den Schluchten, in die sie hinein defekieren. Und wir erfahren, dass den Alltag oder die Ehefrau-Werdung von Agnes, gespielt von Anja Plaschk, die dürfte dem einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff sein, kennt man zumindest vom Sehen, glaube ich, wenn man in Österreich unterwegs ist. Maria Hofstetter ist noch mit dabei, kennt man aus Braunschlag oder auch aus Hundstage von Seidel. Also da ist dieser österreichische Kosmos, der da zusammenkommt und dieses Monopol spürbar, was ein österreichischer Film angeboten da ist. Also das ist alles so ein Kosmos an Burgschauspielern, an 3-4 Namen, um die sich alles rankt und mit dem alles zusammenhängt.
Ich war gerade ein bisschen weggetreten. Hast du David Scheidt erwähnt?
Nein, den habe ich nicht erwähnt. Bitte okay. Um Entschuldigung.
Nein, alles
ist
gut.
Ist das Aufschneider?
Das ist absolut, das ist der Ehemann.
Ja, das ist der Ehemann, aber genau. Ich habe das nicht gesehen, woher man ihn kennt.
Ja, man kennt ihn von Dave.
Ah ja, ja, ja. Da klingelt irgendwas.
Das ist diese Mockumentary, diese österreichische von dem Prototypen, der irgendwie da reiche Eltern hat und einen Fick auf alles gibt und jetzt Instagrammer werden will. Mhm. Die ist richtig geil, die ist richtig lustig. Aber das hat mich so rausgerissen. Ich sehe den da und das ist so. Das funktioniert überhaupt nicht, weil das in Dave ist er so eine Charakterfigur. Da spielt er so einen Charakter, der so mit ihm eins wird. Das ist ja, das hat mich immer wieder mal rausgerissen mal aus dem Film.
Das ist das Stromberg-Phänomen.
Ja.
Ja, ich kann das nicht. Und
Daniel Radcliffe.
Was?
Daniel Radcliffe-Phänomen.
Ah ja, das auch, ja. Ja, das stimmt. Eva Watson hat es ja irgendwie. Emma Watson hat es ja irgendwie geschafft. Aber ich war bei der Handlung.
Richtig,
und wir erleben eben in diesem, ja, es ist nicht mehr Mittelalter, aber es mutet mittelalterlich an, so dieses ganze Degenerierte, dass Wien wahrscheinlich anders aussieht, ist klar, aber wir erleben eben nur dieses oberösterreichische Hinterland. Sie heiratet eben, also David Scheidt, den Wolf, und ist eigentlich unglücklich mit sich und der Welt und erlebt eben diese repressiven patriarchalen Strukturen, die harte Arbeitsrealität und so weiter als zunehmende Bedrückung. Und ein weiteres Thema, also der Film fängt direkt, die erste Szene ist, wie eine Mutter ihren Säugling einen Wasserfall hinunterstürzt. Mhm. Und da offenbart sich dann eigentlich schon dieses Thema, also Probleme, die man hat, in dieser Zeit eine Frau zu sein, das, was einem abverlangt wird. Wir sehen, es wird von ihr verlangt, eine Mutter zu werden, von Agnes, aber ihr Ehemann masturbiert eigentlich nur in ihrem Beisein und vollzieht den Beischlaf überhaupt nicht. Und wem es angelastet wird, ist aber sie.
Ihr.
Ja. In der Tat. Darum dreht sich der Film und charakterisiert eigentlich diesen Alltag mit einer wahnsinnigen Beklemmung, kann man sagen.
Richtig. Das Thema basiert tatsächlich auch auf geschichtlichen Dokumenten. Mhm. Also es ist nicht eins zu eins irgendwie eine wahre Geschichte oder so, aber da ist schon viel historische Recherche auch eingeflossen in den Film. Und du hast es eh auch so kurz angesprochen, dass diese Beklemmnis vor allem darin irgendwie resultiert, dass ja das alles dort richtig sehr, sehr gläubig ist. Mhm. Und sie, also im Glauben, Selbstmord, Todsünde kann man jetzt nicht sagen, aber... Mhm. Dass man, wenn man Selbstmord begeht, kommt man eben nicht in den Himmel.
Die Leiche wird auf den Acker geschmissen.
Genau, weil einem auch nicht mehr vergeben werden kann.
Ja.
Und da gibt es relativ viele Zeitzeugnisse eben, die gerade bei Frauen zum Beispiel Morde begangen haben, wie das Baby die Klippe runterzuwerfen, um angeklagt zu werden und dann noch vor Gott treten zu können und zu beichten.
Sich
und
die Absolution abzuholen.
Richtig, und dann gehängt, geköpft, whatever zu werden. Das Ganze heißt mittelbarer Selbstmord. Mhm. Und das ist schon auch ein sehr großes Thema, dass Menschen Morde begangen haben, weil sie eigentlich Selbstmord begehen wollten, aber dann aus religiösen Gründen eben gemeint haben, dann wird ihre Seele aber nicht ruhen können.
Also auch sozusagen die historische Schuld der Kirche mit ihrer Angstschürerei, das Fegefeuer und so weiter, das ist zutiefster Missbrauch eigentlich der christlichen Ethik, des christlichen Verständnisses, der hier von den sogenannten Geistlichen praktiziert wurde. Und darum rankt sich dieser Film. Ich weiß nicht, der Vorschlag kam ja von dir, über diesen Film zu sprechen. Ich persönlich kann zu dem gar nicht so viel sagen, als ihn eher in einen Kontext einzuordnen, nämlich in so eine österreichische Tradition, auf eine bestimmte Art und Weise Filme zu machen. Da wäre Haneke zu nennen, da wäre Seidel zu nennen, da wäre dieser Film zu nennen. Aber bevor ich von dem Film weggehe, um auf das raufzukommen, vielleicht, weil bleiben wir noch kurz bei dem Film, weil ich kann gar nicht so viel zu dem Film wirklich sagen.
Ja, ich meine, ich habe jetzt auch nicht super viel zu dem Film zu sagen. Ich finde das Thema des mittelbaren Selbstmords zum Beispiel einfach wahnsinnig interessant, weil das ist was ich gar nicht gewusst habe, dass das überhaupt so praktiziert wurde, stattgefunden hat. Und ich finde es immer schön, wenn gute österreichische Filme ein bisschen eine Bühne bekommen. Weil ich fand den schon gut.
Ja.
Ganz nicht die neue Offenbarung. Aber es war ein guter österreichischer Film, vor allem Horror, so Genrefilme, ja, österreichische. Das ist nämlich wirklich das Ding. Wobei ich filmisch sagen muss, also im Prinzip fühlt sich der Film ja dann doch stellenweise so an wie The Witch. Also diese Robert Eggers-Ästhetik mit dem Wald, auch irgendwie so Come and See, ist da irgendwie auch viel drin. Da ist er jetzt nicht so innovativ gewesen, muss ich sagen. Da hat er sich ziemlich viel bereits vorhandenen Filmen bedient, finde ich. Aber macht sein eigenes raus, finde ich.
Ja, das ist mein Kritikpunkt würde in eine andere Richtung gehen, dass man sagt, oder was heißt Kritikpunkt, eher eine Feststellung, dass der Film eigentlich, wenn man jetzt sagt Genrefilm, Horrorfilm, es gibt ja Konventionen im Horrorgenre und so weiter und natürlich ist der sozusagen nicht in dieser Tradition, also dass er da irgendwie mit starken Genremechanismen arbeitet, sondern es ist schon diese Arthouse-Ästhetik, also dieses Schema Arthouse. Langsame, ruhige Aufnahmen, abrupte Schnitte, harte Wechsel, Naturalismus in gewisser Weise, der bei Haneke und Seidel auch eben stattfindet.
Und halt auch dieser historische Hintergrund, der bei Eggers immer ganz stark auch da ist.
Ja, aber eher in die Richtung, dass ich sage, es ist eigentlich ein Film in diesem typischen österreichischen Arthouse-Schema, der sich einiger drastischer Elemente bedient und ein paar wirklich auch schwer mit anzusehende Gewaltexzesse bereithält.
Ja, wo es Rotzengift nimmt. Na, Rotzen was?
Ja, Rotzengift.
Rotzengift quasi.
Oder dann eben zwei Kindsmorde und wie mit den Kindermörderinnen dann verfahren wird, die Hinrichtung. Es gibt dann den Brauch, der Kindsmörderin Finger abzuschneiden oder Zehen und die dann frisch gebackenen Ehefrauen sozusagen unter das Bett zu legen oder unter das Kissen zu legen.
So wie die Hasenpfote für die Fruchtbarkeit oder so.
Genau, so nur halt eben mit Leichenteilen
von
Kindsmörderinnen. Aber abgesehen davon ist der Film eben doch stark dieses österreichische Arthouse-Kino. Und ich frage mich, woher das kommt. Also das ist so sicherlich durch Haneke stark geprägt. Und ich meine, Haneke hat sich schon mit Der siebente Kontinent Ende der 80er, 1989 so hervorgetan, davor auch Tatorte gemacht und so weiter. Und Lemminge ist ein Fernsehfilm von ihm, wo ich nur den ersten Teil gesehen habe, aber den ich auch sehr schätze, der ist von 79 schon, wo das natürlich auch schon alles angelegt ist. Und gerade in Der siebente Kontinent hat sich Hanekes Filmsprache eigentlich so manifestiert und das ist so ein Schema, wo er dann nicht mehr abweicht. So, das ist nicht per se ein Kritikpunkt, das ist nur eine Feststellung. So, ja. Thomas Bernhard Bücher lesen sich auch mit einigen Abweichungen relativ gleich, nachdem er sein Schema gefunden hat irgendwie. Und Ulrich Seidel hat auch ab den 80ern Filme gemacht und so sein großer Erfolg ist dann 2000 Hundstage. Das ist der erste Film, auch den ich gesehen habe. Aber irgendwie scheint es so, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Luft oder an den Menschen, aber irgendwie scheint so ein Hang da zu sein auf so eine bestimmte, kalte, ruhige, naturalistische, auch drastische, bis zum gewissen Grad, wenn wir an Rimini denken, wenn wir an Funny Games denken, Art und Weise Filme zu machen, wo ich mich frage, was das ist, weil natürlich gibt es auch Josef Hader-Komödien.
Na, vielleicht ist das diese trockene österreichische Distanziertheit mit diesem Sarkasmus, dieses ah ja, mich kann eh nichts schockieren. Ah, schau, da haben sie wieder eine abgemurkst, whatever.
Ja, es ist auf jeden Fall
so dieses Unbekümmerte, dieses ach, ist mir eh schon alles egal, diese Resignation vorm Leben irgendwie.
Ja, also das scheint sich da irgendwie durchzuziehen und ich finde, in diese Tradition reiht sich halt das Teufelsbad irgendwie perfekt ein. Mit der Abweichung, dass es eben ein Historienfilm ist. Ich meine, klar, das Schloss, die Kafka-Verfilmung von Haneke, ist auch nicht im Hier und Jetzt angesiedelt. Das Weiße Band auch nicht. Aber abgesehen davon ist da irgendwie so ein Stillstand. Und das sind ja gute Filme. Also Rimini und Sparta sind fantastische Filme. Amour von Haneke ist auch noch toll. Happy End, lass mal weg, vielleicht. Aber es ist irgendwie, man hat den Eindruck, es fällt nichts Neues mehr ein. Und ich habe jetzt auch die zwei anderen Filme nicht gesehen von Veronika Franz und Severin Fiala. Der gute Jean-Paul Bohl, der vorletzte Folge zu Gast war, hat die beide gesehen und meinte, das sei auch immer das gleiche Prinzip. Frauen in irgendeiner furchtbaren Situation, in so einem Stillstand irgendwie. Aber vielleicht ist das auch so ein Hilferuf. Aber ich weiß es nicht.
Mir fällt da jetzt wirklich nur am ehesten die österreichische Mentalität ein. Man kennt diesen Stillstand. Also es gibt schon im Volkmund irgendwie diese Meinung von wegen, ja, auch in der Politik passiert erst einmal was, wenn überall anders was schon erprobt ist. So, Österreich agiert nicht, Österreich reagiert. Das ist alles. So, solange.
Also Österreich ist reaktionär.
Ja, kann man wohl so sagen.
Ja.
Das wäre jetzt so am ersten, das, was mir dazu einfallen würde. Als waschechter Österreicher.
Absolut, ja. Nee, aber
man kennt es ja, die Leute, die mit dieser reaktionären Art nicht konnten, sind dann nach Deutschland gegangen, um aktiv zu werden.
Ach, leck mich. also bei mir wäre so, weil ich mag diese Filme schon im Sinne von, dass da aus diesem, also so ein stummer Schrei, so ein verzweifeltes Schluchzen ohne Tränen, so würde ich die Filme beschreiben. So ein, es bleibt auch einem bei Des Teufels Bad irgendwie, das ist ein wahnsinnig beklemmender Film, oder? Also du sitzt da, das ist wirklich unerträglich. Also da ist jeder Horrorfilm noch so drastisch, egal wie drastisch er auch sein mag, ist da erträglicher, weil das einfach so eine Beklemmung vermittelt. Diese Gewaltexzesse, die sind dann wirklich eine Befreiung.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz braucht vielleicht auch Österreich mal wieder neue Impulse aus der jungen Filmwelt.
Ja, da gibt es dann demnächst vielleicht auch etwas
Kleines. Ja. Aber sag mal noch nichts. Sag mal noch nichts zu.
Ja. Ich glaube, das wäre es dann eh zu dem Film. Ich habe da jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Er hat den Silbernen Bären gewonnen.
Das ist Berlin.
Berlinale.
Berlinale.
Ja, richtig.
Ja, dann wird er in Deutschland auch eine gewisse Aufmerksamkeit
ja, wahrscheinlich
haben
schon
werden.
Haben werden, gehabt haben werden.
Wobei, das muss ich noch sagen, ich komme ja eigentlich problemlos mit jedem österreichischen Dialekt aus.
Ja, das war nicht Dialekt, sondern das war als ein...
Also so mittelösterreichisch
ja, Dialekt. Ja, richtig. Das war nicht Hochdeutsch mehr, das war Althoch, Mittelalthoch, whatever, Deutsch-Dialekt.
Mittelalt-Dialekt.
I don't know, ich bin kein Linguist.
Nein, aber das denke ich mir, wenn
das ist auch nicht mehr, das war kein, also der in dem Film wird sehr krass Dialekt gesprochen und es ist aber nicht der typische Dialekt, der heute noch gesprochen wird, sondern es ist schon ein veralteter.
Und da kann ich mir dann schon vorstellen, wenn man...
So wie das Rotzengift.
Ja, da kann ich mir dann schon vorstellen, wenn man als, weiß ich nicht, in Hamburg lebender Mensch noch nie, also ich bin ja jetzt seit 3 Jahren hier, man kommt ja auch rein und lernt dann bestimmte Begrifflichkeiten oder Eigentümlichkeiten und entwickelt auch so ein Ohr dafür, bestimmte Dinge zu hören. Aber wenn man als Deutscher jetzt nicht den täglichen Kontakt mit österreichischem Dialekt hat, ist das, glaube ich, schon auch echt schwierig. Also das wäre wieder ein Argument dafür, dass es dann vielleicht...
ich meine, so wie Banshees of the Inisherin, nicht mal, wenn du nicht gut im Englischen bist und dann kommt da irgendein krasses Irisch daher, könnte schon, glaube ich, tendenziell schwierig sein.
Ja.
Nicht so krass, glaube ich, aber das ist vielleicht so ähnlich.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, aber mal gucken, wir können ja mal am Ende des Jahres schauen, wo der Film gelandet ist. Ja. Oder schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr in Deutschland sitzt, ob der Film läuft im Umfeld, ob der schon gelaufen ist oder vielleicht kommt der mit einem halben Jahr Verzögerung.
Das kann sein, ja.
Weil andersrum war es bei Roter Himmel, der lief in Deutschland ein Dreivierteljahr vorher.
Ja.
Naja.
Das stimmt. Ein Film, der, glaube ich, überall gleichzeitig gestartet ist, zumindest relativ. Dream Szenario. Das ist das neue Wunderwerk von ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, aber es ist ein Nicolas Cage-Film.
Mhm.
Das ist ja mittlerweile wirklich schon ein Trademark.
Das stimmt, ja. Der Regisseur ist Christopher Borgli und der hat davor...
Borgli.
Der hat davor, kannst du das mal kurz nachgucken, der hat nämlich diesen einen Film gemacht, der auch sehr positiv besprochen wurde und der, glaube ich, auf Amazon Prime oder so nur läuft. Und ich bin zu dem Film immer noch nicht gekommen, obwohl über den ganz
Sick of Myself
viel gesagt wurde. Ja, Sick of Myself, also der soll fantastisch sein.
Aha.
Den kann man vielleicht noch nachholen und dann in einem anderen Stammtisch drüber sprechen. Aber das ist nur so viel zu Christopher Borgli und Dream Scenario, dass man das auch mal gesagt hat.
Mhm. Das war es auch schon zu dem Film? Nein. Nein.
Ariaster hat produziert?
Ariaster hat produziert. Es ist natürlich eine A24-Produktion.
Mhm.
Und folgt dem Trend, dass Nicolas Cage mit dem Alter jetzt draufkommt, dass er doch ein seriöser Schauspieler sein will. Und irgendwie einfach skurrile Filme macht, auf die er Bock hat.
So
fühlt sich zumindest einmal an.
Willst du mal die Handlung versuchen zu umschreiben?
Ja, falls ich irgendwas vergesse, fülle die Lücken aus.
Ja.
Aber Nicolas Cage spielt einen Professor und Familienvater.
Paul Matthews,
ja. Sehr gut machst du das. Der ein bisschen in der Midlife-Crisis steckt, weil seine Forschung nie zu irgendetwas gebracht hat und er sich eher erwünscht hätte, dass er mal große Forschung leistet und irgendwie bekannt wird, und das ist er nicht, und das hat ihn ein bisschen verbittern lassen.
Er ist gänzlich irgendeiner.
Er ist gänzlich irgendeiner schön und lässt das an seiner Umwelt aus. Ein bisschen. Also, er ist sofort pissed auf irgendwen, der ihm keine Aufmerksamkeit schenkt oder gleich fühlt sich gleich wie Nicolas Cage, wenn er von irgendeiner alten Bekannten wieder angesprochen wird. Und Dream Szenario heißt der Film deswegen, weil dann so im Laufe der ersten halben Stunde irgendwie immer mehr Menschen anfangen, von ihm zu träumen. Aber er macht nichts in den Träumen, er steht einfach nur rum und ist teilnahmslos eigentlich. Manchmal redet er ein, zwei Sätze, aber das war's. Und es geht dann so weit, dass Leute von ihm träumen, die ihn noch nie jemals gesehen haben, und das wird dann zu so einem kleinen Phänomen. Mhm. Wobei dann natürlich auch ein bisschen die Frage ist, ob die tatsächlich alle von ihm einfach so von ihm träumen oder ob das so ein bisschen medial bedingt ist, weil er dann in den Medien ist und dann sehen ihn mehr, dann träumen die Leute auch oder wünschen sich's oder whatever. Aber er findet es natürlich geil, weil endlich kriegt er Aufmerksamkeit und das ist voll super und dann will er eigentlich ein Buch schreiben und dann kommen Marketingfirmen zu ihm und wollen ihn vermarkten und er sagt, ja, aber ich will mein Buch schreiben und die bieten ihm eine Sprite-Kampagne an und so Scheiß. Und das Ganze beginnt dann irgendwann zu kippen, weil die Leute nicht einfach nur normale Träume von ihm haben, sondern beginnen Albträume von ihm zu haben, wo er sie wirklich brutal umbringt eigentlich die ganze Zeit. Aber er hat nie etwas getan im echten Leben. Und auf den Ruhm folgt der Fall und seine Frau wird von ihrem Job entlassen, er wird entlassen, seine Kinder werden gemobbt und das geht so weit, dass die Leute ihm auf der Straße ausweichen, seine Sachen beschädigen, also auf sein Auto wird irgendwie Graffiti gesprayt. Er wird gecancelt, ganz richtig. Und zwar nicht nur im Internet, sondern for real.
Ja.
Genau. Das nimmt sich der Film so ein bisschen als Thema, weil er beginnt dann zu strudeln und kriegt die Krise und versucht da irgendwie sich rauszuretten und zu argumentieren, dass er ja eigentlich nichts getan hat und dass es ihm scheiße geht. Und es passiert, was passieren muss. Er verletzt dann jemanden. Doch, aber halt in der Panik. Es ist nicht ein vorsätzlicher Angriff. Und das Ganze hört dann am Ende des Films aber auch wieder auf.
Ja, Träume. Und bis zu dem Punkt, wo du die Handlung jetzt beschrieben hast, ist der Film wirklich fantastisch.
Und dann sind die letzten 5 Minuten.
Na, die letzten 20.
Echt, ist das so lang?
Oder ja gut, der Film geht nur 102 Minuten.
Ja, aber, ich glaube, die letzten 10 Minuten sind das.
Ja, aber die sind, da merkt man, dass es der Film nicht schafft, diese großartige Prämisse irgendwie abzurunden.
Richtig, weil seine Frau trennt sich dann von ihm. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass er seine Frau zurückkriegen will und irgendwie trotzdem halt im Leben gescheitert ist jetzt. Und dann kommt noch dieser weirde Twist mit voll cool und dieses Traumphänomen hat jetzt die Forschung benutzt, um irgendein cooles Gadget zu machen, wo jetzt Instagrammer und Influencer in die Träume von anderen Leuten gehen können und dort Werbung für Produkte machen können.
Und er wird in Frankreich zur Horrorkultfigur.
Und er wird zur Horrorkultfigur, obwohl er das eigentlich gar nicht will.
Ja.
Richtig. Und ja.
Ja, und da weiß der Film dann auch nicht mehr, was er irgendwie macht.
Ja.
Aber bis dahin ist es wirklich ein wahnsinnig lustiger Film, der durch diese innovative Idee dieses kollektive Phänomen irgendwie des Träumens wirklich sehr unterhaltsam ist, auch auf sehr ironische Weise so tagespolitische Diskurse oder so Trends aufgreift, so wie viel darf man im Safe Space Universität den armen Studenten zumuten und so weiter. Also diese ganzen Themen mit Triggerwarnung und so weiter. Und dann gibt es eine sehr lustige Szene, wo eine Therapeutin versucht, seinen schockierten Kurs irgendwie wieder ihm anzunähern. Und dann sitzen da diese erwachsenen Menschen und zittern und er kommt dann rein und es ist halt Nicolas Cage. Das ist ja so, wovon der Film am allermeisten lebt natürlich. Nicolas Cage ist ja wirklich so zu so einem, also der funktioniert ja als Paratext irgendwie, weil wenn Nicolas Cage irgendwo ist, der muss ja nur gucken und alle lachen. So, das ist wahrscheinlich so, er ist halt einfach kein ganz so guter Schauspieler häufig.
Richtig.
Und dadurch ist es so ein bisschen schon ähnlich wie wenn Arnold Schwarzenegger Fuck you sagt in Total Recall.
Ja.
Oder Conan der Barbar ist auch ganz schlimm in der Hinsicht. Das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt. Dann hat er großartige Filme gemacht wie Bad Lieutenant von Werner Herzog oder viele finden ja Mandy so toll.
Da spielt er mit?
Ja, Hauptrolle.
Ach echt?
Ja. Panos Cosmatos. Das ist ein 19, glaube ich, oder? 18. Oder 18. 18. Ja, meine Güte, ist das lang her. Man wird alt.
6 Jahre.
Ja, und das ist irgendwie er hat sich da so verselbstständigt und ist sich dessen aber mittlerweile, glaube ich, auch durchaus bewusst.
Genau, das habe ich auch das Gefühl bei diesen Filmen. Auch Pig zum Beispiel und The Massive Talent, Nicolas Cage-Ding, der da jetzt rausgekommen ist. So, er spielt ja irgendwie schon mit diesem Ruf, den er hat.
Mhm.
Und das macht viel aus bei den Filmen, die er da jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, finde ich.
Boah, ich habe den auch im Double Feature gesehen mit Face Off von John Woo mit John Travolta auch noch.
Mhm.
Du kennst den Film nicht, oder?
Nein.
Es ist unglaublich. Face Off von John Woo mit John Travolta und Nicolas Cage.
John Woo muss ich mir jetzt sowieso mal reinziehen. Ja.
Nein, das war auch mein erster, so muss ich mal wahrscheinlich sehen.
Hongkong Action Cinema.
Ja, aber es ist absolut irre. Die ersten 10 Minuten, Nicolas Cage mit einem roten Anzug, Pistolen aus Gold in Slow Motion, aus irgendwelchen explodierenden Flugzeugen. John Travolta ist jetzt auch nicht der hellste Stern am großen Schauspielhimmel. Mhm. Aber gut, das Klammer zu, also da auch schon irgendwie, aber man hatte früher vielleicht so den Eindruck, er probiert es und er steht ja auch im Schatten dann durch die Verwandtschaft mit Francis Ford Coppola und so weiter.
Mhm.
Aber mittlerweile hat er sich irgendwie damit abgefunden und macht das Beste draus. Und wenn gelacht wird, wenn er kommt, dann ist es auch eigentlich nicht mehr so sehr irgendwie Häme oder sowas, wie das bei The Room wäre, sondern es ist eigentlich so ein Lachen mit ihm, weil man den Eindruck hat, er weiß es und er setzt es gezielt ein. Und das ist eigentlich großartig irgendwie.
Richtig, finde ich auch. Da würde ich kurz... Es ist jetzt noch ein anderer Film relativ zeitnah herausgekommen, auf Netflix, glaube ich.
Mhm.
Ein Science-Fiction-Film. Natürlich, da bin ich immer dabei.
Ja.
Spaceman.
Mhm. Mit ihm auch.
Nicht mit ihm, mit Adam Sandler.
Mhm.
Habe ich dir, glaube ich, vorher nochmal kurz geschrieben, dass ich da vielleicht drüber reden mag.
Ah ja, genau. Ja,
das ist Adam Sandler, finde ich, hatte einen ähnlichen Ruf wie Nicolas Cage.
Bis Uncut Gems.
Der war gut, aber da hat er sich nicht komplett frei gemacht davon, finde ich. So, das ist okay, das ist der eine gute Film von Adam Sandler. Und man merkt bei Spaceman jetzt, er probiert dasselbe. Er möchte sich jetzt davon freischaufeln.
Mhm.
Und da funktioniert es, muss ich jetzt sagen, bis jetzt nicht. Spaceman ist eine Geschichte von einem Astronauten, der auf einer Einmann-Mission ins All fliegt, um irgendeinen Supercluster, was sie gefunden haben, zu erforschen. Und da gibt es so ein Telekommunikationssystem, mit dem sie schnell in Echtzeit reden können, bla bla bla, keine Ahnung. Und seine Frau, also der Film beginnt eigentlich damit, dass seine Frau ihm erzählen möchte, dass sie sich von ihm trennt. Und die NASA ist halt so, oh Gott, fuck, no, shit, no, das können wir nicht machen, der geht uns dort ein, so. Und deswegen unterbinden die die Nachricht und Adam Sandler auf diesem Schiff merkt dann aber irgendwie, okay, seine Frau antwortet nicht und fängt dann an, verrückt zu werden oder auch nicht. Jedenfalls ist plötzlich eine fette Spinne an Bord, gesprochen von Paul Dano, die so ein altes Wesen aus dem Weltall ist und im Prinzip den Trennungsprozess mit ihm durchgeht.
Das ist Pennywise. Eine alte Spinne aus dem Universum.
Richtig, ja. Genau. und hast du ja auch gesehen, das ist halt Solaris. Also ich weiß jetzt nicht, wie Tarkowski, ich habe den Film von Tarkowski selber nicht gesehen, ich weiß nicht, wie sehr der das Buch umgesetzt hat, 1:1.
Du hast den von PTSD Anderson gesehen?
Den mit George Clooney.
George Clooney von 2001, 2
oder ja, was. Ja, den habe ich gesehen. Der war, ja. Okay.
Tarkowski zu Remake. Na gut, anderes Thema.
Stanislaw Lem ist geil.
Ja, okay.
Das ist der Autor von Solaris.
Hast du gelesen?
Mhm. Und das hat ein ähnliches Thema. Aber halt viel besser umgesetzt. Also irgendwie Spaceman war da so ganz weird over the top und ganz, also das war so, das ist dann gegen Ende ist das so in Interstellar Tree of Life,
oh Gott,
Stuff irgendwie abgedriftet. Ich musste dann auch an Aronofsky.
Oh Gott, ja.
Denken.
Boah.
The Fountain, falls den wer gesehen hat. Ja, das war dann irgendwie alles ganz weird.
Also da funktioniert es nicht.
Da funktioniert es bis dato noch nicht. Wenn er weiter so macht wie mit Uncut Gems, dann wäre ich voll down. Aber das hat nicht funktioniert.
Und schauspieltechnisch, weil das war, glaube ich, die Brücke von Dream Scenario aus.
Ja, ganz schlimm eben.
Ja.
Also hat man das überhaupt nicht abgekauft, diese ernste Rolle.
Und er versucht's halt.
Er versucht's halt und man sieht ihm an, wie sehr er sich Mühe gibt, aber es funktioniert halt nicht. Bei Uncut Gems hat's halt irgendwie besser gepasst, weil er da, weiß ich nicht, in diesen Stress, er kann ja diese Stressrollen, aber das war so ruhig, da passiert nichts, das ist 1,5 Stunden nur reden, mit bisschen im Weltall rumschweben und das reicht dann halt irgendwie nicht.
Aber es ist interessant, es geht auch um
Nicolas Cage besser.
Ja. Ich stelle gerade so fest, sowohl in Des Teufels Bad, in gewisser Weise, als auch in Dream Scenario und jetzt in Spaceman, ist es alles irgendwie, das sind alles Filme, in denen Albträume und Wahnsinn irgendwie eine Rolle spielen. Also es ist, diese Welt, die in Des Teufels Bad gezeichnet wird, ist ein Albtraum und die Frau verfällt in Wahnsinn. Gibt ja auch
Traumvisionen.
Stimmt, also es gibt wilde Albtraumvisionen auch.
Die sind gut.
Die sind wirklich gut, ja. Dream Scenario spielt ja auch damit. Das ist ja so ein ganz moderner Film, da wird ja alles reingeschmissen.
Ja.
Freddy Krüger und Talking Head Dings da.
Aber man muss sagen, weil du sagst, ein moderner Film.
Postmodern.
Aber es ist kein Woker-Film.
Nein, nein.
Das ist ganz wichtig.
Es ist kein Woker-Film, es ist.
Weil man bekommt vielleicht so ein bisschen den Vibe, dass der auch so woke sein könnte. So, schau mal, wie klug ich nicht im Zeitgeist bin und was ich nicht für tolle Messages habe. Aber das macht er eben nicht.
Er macht es nicht, aber er ist auch nicht anti-woke.
Also, nein, genau. Er gliedert sich ein. Er ist modern. Das passt eigentlich sehr gut.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt vielleicht auch so eine Krankheit, die ich seit den letzten Folgen entwickle, immer irgendwelche Tendenzen festzustellen. Mit
Zoltbären.
Von der Orchidee ist was abgebrochen. Naja, die Qualität dieser. Egal, bleiben wir beim Thema. so Tendenzen von Parasite bis Saltburn, der österreichische Film Der siebte Kontinent von Hundstage bis heute. Mhm. Und jetzt würde ich da auch wieder anknüpfen und sagen, so Tar war so ein Film. Ich möchte es fast nicht wieder aufmachen, aber die einer der Filme, die so zum ersten Mal Phänomene wie Cancel Culture, wie Wokeness, so moderne Debattenkultur und so weiter verhandeln, also explizit zum Sujet machen.
Okay, ja.
Ich meine, es gibt in
dem Infomaniac, da war jetzt der Sprung zwischen der Gruppierung Albtraum, Verhandlungen und dem Cancel Culture, das war...
Entschuldigung, ja.
Aber ja, stimmt.
Okay. Weil das eine war der Versuch, die Folge thematisch irgendwie unter einen Hut zu bringen und das andere war der Versuch, einen Trend auszumachen, solche Themen explizit zu verhandeln. Ich meine, das gab es
ja immer schon. Ja, dieses Wokeness ist jetzt halt, ja, ist halt der Zeitgeist.
Wobei, wenn ich dann denke, also in Nymphomaniac...
Was kriege ich denn schon für einen Scheiß?
Wenn ich an Nymphomaniac 2 denke, ich werde keine Begrifflichkeiten im Mund nehmen, aber relativ am Anfang von Nymphomaniac 2 gibt es auch schon mal so eine Szene im Director's Cut, in der Kinofassung ist das gestrichen und der Roman von Philip Roth, Der menschliche Makel, behandelt eigentlich auch Thematiken um Canceln und um Repräsentationsfragen etc. schon.
Was also anderes, es ist
nicht ganz neu, aber...
Was anderes, worauf ich dann auch später noch zu reden komme, behandelt das auch. Mhm. Und das ist tatsächlich auch schon so von 2008, glaube ich.
Was wäre das?
Free Body Problem.
Achso.
Aber da komme ich noch dazu.
Ja.
Ich kann es auch jetzt gleich machen. Ich glaube, wir sind eh relativ durch mit dem...
Ja, was sagen wir noch zu Dream Scenario? Also, es ist wahnsinnig
geiler lustig. Film. Ein guter Film, unterhaltsamer Film. Ja, ich bin gespannt, was noch von Nicolas Cage so alles kommt, weil ich habe momentan echt Bock auf seine Filme.
Ja, auch, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber Color Out of Space, 2021 oder so, eine Lovecraft-Verfilmung. Großartig. Schöner Mid-Budget-Body-Horror-Film.
Ja.
Nicolas Cage rastet aus und ich muss mir jetzt doch nochmal Mandy
anschauen. Nicolas Cage ist der König des Mid-Budgets momentan.
Ja, irgendwie schon, ja.
Voll, weil, ja.
Ja, also...
Wunderschön. Genau. Dann mache ich meinen Sprung gleich wieder zu Science-Fiction. und diesmal zu... Ach, nicht diesmal, auch schon wieder eine Netflix-Verfilmung.
Ah ja.
Scheiße. Ja, Free Body Problem, aber was tatsächlich jetzt mal neu ist, das ist eine Serie. Das hatten wir jetzt auch noch nicht.
Ist das so oft. Ein Film? Das
ist eine Serie.
Free Body Problem ist eine Serie?
Ja.
Ach so, wir tauschen uns ja im Vorfeld aus, wir bereiten uns ja auf die Folgen vor.
Wie man sieht.
Und Timo hat im Vorfeld davon gesprochen, er möchte das Free Body Problem behandeln und ich dachte, das sei irgendein Phänomen, ein Begriff, so. Der eine...
Ja, natürlich. Also der Begriff Free Body Problem kommt aus der Physik und beschreibt das Drei-Körper-Problem. Das ist die Frage danach, wie sich drei massive Himmelskörper miteinander bewegen. Also zum Beispiel ein Sonnensystem mit drei Sonnen. Mhm. Da ist die Gravitation so stark, dass sich alle drei gegenseitig anziehen. Und das war relativ lange ungelöst. Entgegen der allgemeinen Meinung gibt es eine Lösung, aber sie ist nicht nützlich für numerische Berechnungen. Aber es gibt eine, weil immer das hat den Ruf, dass es unlösbar ist oder ungelöst ist. Es ist gelöst.
Jetzt schon spricht der TFM-Student aus
Ihnen. Genau, der TFM. Ich studiere ja auch Mathematik nebenbei. Ja. Da muss ich nur kurz richtig stellen. Das wurde, glaube ich, schon in den 1910er Jahren oder so gelöst. Also das ist schon, es ist ja, aber die Lösung hat halt nicht viel Aufsehen erregt, weil sie halt nicht besonders nützlich ist. Aber es gibt eine. Wurscht. Jedenfalls zur Serie. Mhm. Die heißt auch das Drei-Körper-Problem. Und zwar, weil es in dieser Serie um den Erstkontakt von Menschen mit Aliens geht, mit einer außerirdischen Rasse, mit einer außerirdischen Kultur, Zivilisation. Und man kennt das von Contact, von Independence Day etc.
Arrival.
Arrival auch. Arrival E.T. würde ich noch. E.T. zum Beispiel. Dass dieses First Contact Ding oft mal. Ich meine, E.T. ist jetzt nicht Apokalypse oder whatever. Mhm. Aber vieles von diesem First Contact ist sehr, sehr plump, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Arrival würde ich da nicht dazu zählen. Arrival ist absolut nicht plump.
Nein.
Und ich finde auch Three Body Problem ist nicht plump.
Mhm.
Die Serie selber ist, finde ich, auch sehr gut gemacht. Es spielen einige Leute, die man schon aus Game of Thrones kennt, mit. Das liegt daran, dass sie von D.B. Weiss und dem anderen gemacht
David
wurden.
David Benioff,
dankeschön. Das sind die Drehbuchautoren, Produzenten.
Die Showrunner.
Die Showrunner von Game of Thrones. Manche werden sich denken, boah, voll geil. Die anderen werden sich denken, oh Gott, lauf.
Mhm.
Man muss aber, also in diesem Diskurs nur kurz das beizufügen, man darf nicht vergessen, die haben uns 6 Staffeln der besten Serie der Fernsehgeschichte geliefert. Vielleicht nicht der besten Serie, aber
ja, eine
Creme de la Creme auf jeden Fall. Die letzten 2 Staffeln waren kacke, aber der Rest war schon gut. Also sie können ja.
Ja, sie hatten keinen Bock mehr.
Sie hatten keinen Bock mehr und sie hatten kein Source Material mehr vor allem. Ich glaube, daran liegt es schon auch ein bisschen. Jetzt haben sie wieder Source Material, weil das ist eine Trilogie, eine Buchtrilogie von, ich versuche es gar nicht, den Namen richtig auszusprechen, Liu Cixin, einem chinesischen Autor.
Mhm.
Und ich habe jetzt die ersten 2 Teile gelesen und die Reihe ist Wahnsinn.
Mhm.
Weil sie dieses Thema von diesem First Contact auf einer sehr hart Science-Fiction-mäßigen Basis betreibt.
Mhm.
Also einerseits mit dem Thema der Verständigung, andererseits das in der ersten Staffel geht es jetzt vor allem mal darum, dass die Menschen eben Wind bekommen, dass die da sind und einen ersten Kontakt mit dieser Zivilisation haben. Und diese Zivilisation lebt, und deswegen, daher kommt der Name, in einem Sonnensystem mit 3 Sonnen.
Mhm.
Und die sind highly unstable, weil die halt sich miteinander rumwirbeln. Und dadurch hat der Planet, auf dem die leben, extrem orgelige Zeiten. So ab und zu mal einfach für... Also einfach keine Regelmäßigkeit. Und in dem Moment, wo die Trisolaria, so heißen die, merken, ah geil, da gibt's eine Zivilisation, die hat ein stabiles Sonnensystem, da gehen wir jetzt hin und wollen den Planeten haben.
Mhm.
Was auch sehr viel Sinn macht, weil die krepieren dort auf ihrem eigenen Planeten sonst. Mhm. Und diese Serie setzt sich damit auseinander, wie theoretisch ein Krieg zwischen einer Zivilisation, die so fortschrittlich ist, dass sie durchs Weltall reisen kann, und den Menschen aussehen könnte. Und zwar nämlich nicht auf, ja, und dann ballern wir da auch einmal zurück und dann ist das alles gut, sondern, naja, die brauchen jetzt mal 400 Jahre, bis sie überhaupt da sind, weil das ist die sind 4 Lichtjahre entfernt und die müssen überhaupt erst beschleunigen und dann wieder abbremsen und whatever. Und die Technologie von den Trisolarien ist dermaßen advanced, dass die Menschen eigentlich überhaupt keine Chance haben.
Mhm.
Und da beschäftigt sich das dann sehr viel damit, wie Massenpanik ausbricht, wie die Menschheit reagiert auf eine Gefahr, der sie nicht ausweichen können und der sie eigentlich nicht standhalten können.
Mhm.
Unter anderem, dass die Menschheit 4 Personen auswählt, die basically alles machen können, weil die Trisolarier fast alles überwachen können, außer die Gedanken. Das heißt, die 4 haben die Aufgabe, einen Plan zu entwickeln, wie sie die Menschheit retten können, ohne irgendwem was zu sagen, und sie kriegen die Mittel dafür, was komplett hirnrissig ist, was natürlich auch komplett schief geht.
Mhm. Also es ist nicht hier die Ideologie des Führers, der schon weiß, was das Beste ist.
Nein, absolut nicht. Und es ist auch nicht Also es beschäftigt sich dann schon auch sehr viel damit, dass wie sozial die Menschen da reagieren, dass wir untereinander eigentlich Kriege anfangen, weil wir nicht in der Lage sind, uns zusammenzuraffen, selbst wenn wir so einen fetten Feind haben. Dann stellt es natürlich auch irgendwie diese Frage, ob die menschliche Rasse dafür auch eben es verdient hat, weiter zu existieren, weil sie halt sich selber vernichtet und so weiter. Also da gibt es ziemlich viele Sachen, die aufgetan werden. Im zweiten Buch beschäftigt sich dann sehr intensiv.
Also du bist gerade beim Buch, nicht bei der Serie.
Nein, die Serie, das behandelt die Serie. Das ist deckungsgleich. Okay. Die erste Staffel nimmt basically das erste Buch und Teile vom zweiten und vom dritten habe ich auch gelesen.
Das ist ja wie bei Dune.
Ja. Und es springt noch ziemlich in der Zeit herum, habe ich schon. Also das muss ja auch irgendwie eine Entwicklung haben, wenn die erst in 400 Jahren da sein sollen. Und das ist wahnsinnig eindrucksvoll, finde ich. Also auch visuell, aber vor allem, was für Fragen sich da auftun über die Existenz des Menschen, über die Existenz von Leben im All. Und findet dann sehr beängstigende Antworten darauf, finde ich.
Das ist immer gut.
Ist immer gut und lässt mich auch, seitdem ich mich damit jetzt gerade beschäftige, seitdem ich angefangen habe, es zu lesen, jetzt die Serie gesehen habe, die Bücher noch weiter lese, nicht los. Es ist kein Star Wars Science Fiction. Es geht echt in die Tiefe.
Und das ist vielleicht nochmal eine Unterscheidung, die man ziehen kann zwischen Star Wars Science Fiction, Dune Science Fiction und so existenzieller Science Fiction. Also wenn ich diese Kategorisierung jetzt mal so thesenhaft in den Raum stellen darf. Das eine ist halt also so wissenschaftliche Innovationen zu erfinden und die als Vehikel zu nutzen, eine Heldenreise zu erzählen, das zweite wäre eben eine Reflexion auf unsere Welt, wie es in Dune ist, ne? Ressourcen, Klimawandel, Kolonisation, Imperialismus etc.
Das steckt schon auch drin im Free Body.
Klar, das schwimmt dann. Aber wie das jetzt gerade klingt, lässt mich an so Sachen wie Ex Machina denken, lässt mich an Kazuo Ishiguros Clara und die Sonne denken zum Beispiel auch. Also ja. Diese Dinge, die nicht so sehr so zum auf ökonomische und zwischenmenschliche Themen eingehen, sondern auf den Mensch als solchen und was heißt Existenz, was heißt wer sind wir, also auf so einer grundlegend philosophischen Ebene.
Ja, irgendwie. Genau, genau. Und das halt aber auch versuchen mit wirklich wissenschaftlichen Fakten möglichst nah zur Realität zu halten, auch wenn es natürlich Hirngespinste sind. Aber im Rahmen dessen, was wir physikalisch über die Welt wissen, möglich zu machen. Und das ist, sehr beängstigend, finde ich. Lohnt sich anzuschauen. Lohnt sich vor allem zu lesen.
Das heißt auch The Free Body Problem.
Das heißt The Free Body Problem, das Drei-Körper-Problem. Na, ich glaube, auf Deutsch heißt es auch The Free Body Problem. Die Reihe selber heißt Reminiscence of Earth's Past. Aber so nennt es keiner.
Reminiscence of Earth's Past.
Genau, der zweite Teil ist dann Der dunkle Wald. Das ist den ich jetzt schon gelesen habe. Und der dritte weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Irgendwie Death's End oder so.
Das Ende des Todes, ja?
Ja.
Interessant.
Ja, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob eine zweite Staffel bestätigt worden ist, weil Netflix ist ja ganz munter im Seriencancel-Wahn momentan, wenn nicht eine Serie das neue Bridgerton oder Game of Thrones ist von den Viewerzahlen. Mal schauen.
Wie viele Folgen hat das?
8 Folgen, ich glaube jeweils so eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Ich glaube, Dreiviertelstunde. Also schnell gesehen auch.
Okay. Ja, vielleicht gucke ich mal rein. Mhm. Ja, ich stecke ja gerade in The Wire Staffel 3.
Ah.
Deswegen bin ich letztes Jahr auch wenig zum Filmeschauen gekommen. Aber wenn The Wire dann durch ist, kann man da vielleicht mal reinschauen.
Ja, absolut. Ich habe die Bücher zu Hause.
Ja. Also. Ich muss jetzt Der Idiot lesen, weil ich den Kurosawa-Film sehen will.
Mhm.
Und nochmal Versiegelte Zeit von Tarkovsky. Aber vielleicht dann. Ja. Vielleicht danach.
Sie rennen nicht weg.
Nee, okay.
Und ich habe die coolen Ausgaben noch. Es gibt natürlich jetzt die Netflix-Serie und da muss man gleich wieder neue Cover machen.
Ja, ja, ja. Sie sind auch in der Regel immer hässlich.
Ja, natürlich sind sie hässlich. Sie sind grotthässlich.
Ja.
Es sind einfach so drei Kreise drauf, fertig.
Ja.
Ja. Genau. Ja.
Und ja, ich kann nichts dazu sagen, aber als Empfehlung sozusagen noch mitgegeben.
Ja, absolut, als Empfehlung mitgegeben. Vielleicht hast du es dann auch mal gesehen, vielleicht hat man dann mehr drüber gelesen, dann vielleicht kommt noch eine zweite Staffel.
Ja, vielleicht.
Also man wird auf jeden Fall von mir noch, glaube ich, was davon hören ab und zu.
Ja, und ich meine, wir haben das ja auch schon letztes Jahr gemacht, dass wir irgendwann mal so ein bisschen das aufgeholt haben.
Revue passiert, ja, genau.
Lassen. Mhm. Das kann man ja dann machen.
Ja.
Und jetzt steht auf dem Plan, glaube ich, noch ein bisschen Sachen Preview passieren zu lassen.
Preview passieren zu lassen, ja. Es gibt jetzt endlich ein paar Trailer zu lang erwarteten Filmen oder nicht zu lang erwarteten Filmen, ich weiß es nicht. Aber das war natürlich meine Idee, weil du würdest sowas nicht machen.
Ich würde keine Trailer gucken, nee.
Natürlich nicht.
Nee, das ist ja, ich habe früher immer Trailer geschaut und so weiter, mhm. aber ich genieße es mittlerweile ja auch nonstop, macht es möglich, dass man einfach auch mal blind reingehen kann.
Ja, das mache ich auch viel. Ich mache Trailer eigentlich nur von Filmen, wo ich eh schon weiß, dass ich sie sehen will.
Mhm. Ja, und direkt zum ersten Trailer vielleicht. Joker 2, der Trailer ist heute rausgekommen.
Ich glaube heute, gestern, heute, im am Tag,
also für den euch wir sowieso, aufnehmen. Ja, heute, wir nehmen am Mittwoch auf.
Mhm.
Folge kommt am Sonntag. Also ist jetzt schon ein bisschen draußen, wenn ihr das seht.
Ja, was sagst du?
Folie à deux. Da waren wir schon,
Folie à deux.
Da ja, das waren wir schon gar nicht so falsch mit unserer Prévue. Folie à deux, als würde ein Franzose kotzen.
Folie à deux.
Ja, Lady Gaga und Joaquin Phoenix in...
Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix, was leckt mich?
Das ist geil. Ich will einen neuen Elvis-Film mit... mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle.
Ja, das Problem ist, der Trailer sieht halt wieder geil aus.
Der Trailer sieht halt irgendwie echt geil aus, okay?
Und es sind wirklich tolle Bilder, weißt du, so dieses satte, dieses kräftige Orange, dieses...
Auch die Prämisse, dieses, ich meine, wir haben ja schon, glaube ich, öfter drüber geredet, dass das ein Musical werden soll.
Mhm.
Da ist jetzt irgendwie so semi viel davon drin zu sehen. Ich glaube, das Lied im Hintergrund, was sie singen, ist halt auch irgendwie so ein bisschen...
Mhm. Die tanzen mal irgendwo rum.
Ja, genau. Aber ansonsten wirkt es fast durch den Trailer jetzt mal eher so als eine Dekonstruktion des Genres Musicals, wenn es wirklich ein Musical ist.
Mhm.
Eher... Beziehungsweise frage ich, ich meine, das ist natürlich Kapitel 2 von der Entstehungsgeschichte zum Joker.
Ja.
Wieder
Todd Phillips.
Wieder Todd Phillips, glaube ich, ja. Und es sieht halt irgendwie geil aus.
Ja,
aber ich frage mich halt trotzdem, was der Inhalt jetzt sein soll. Weil, gut, beim ersten Film hat man sich halt jetzt Taxi Driver hergenommen und den kopiert, aber das kann ja nicht halten.
Comedy reingemischt noch.
Genau, aber das hält ja nicht. Das.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde dramaturgisch den ersten Joker-Film wirklich nicht gut.
Mhm.
Also dieser ganze, also spätestens ab dem Moment, wenn er dann ins Arkham Asylum geht und sozusagen seine
Ursprünge da.
Ja, und seine Mutter irgendwie. Nee, das ist irgendwie alles... deswegen, das war für mich damals die größte Enttäuschung, weil ich habe mich auf keinen Film mehr gefreut. Ich dachte immer dieses, weil Batman ist ja mir deswegen auch der liebste Superheld, weil bei ihm immer dieses Potenzial schon angelegt war, auch in den Comics. Hier Arkham Asylum heißt ja, glaube ich, dieser eine, Arkham Asylum. Heißt der
nicht? Ist das Gefängnis.
Ja, genau, aber gibt es doch so einen ganz berühmten Comic. Ich habe nur das Cover vor mir, der wirklich so ich meine, die Stadt heißt Gotham. Gothic, ja. Also dieses schwarze Leder, Regen, so ein bisschen dieses Cyberpunk auch von Blade Runner und so weiter.
Welches
und
Cover hast du im Kopf?
So ein Joker, so.
Das ist der was der.
Nicht
der,
Killing Joke.
Nicht der Killing Joke.
Nein, irgendwas sehr. Killing Joke ist ja auch brutal, aber relativ comichaft noch gezeichnet, während.
Ja.
Ich glaube, das Ding heißt einfach Arkham Asylum.
Okay, weiß ich nicht.
Ja, kannst ja mal recherchieren. Und dieses Gothic, dieses Düstere, dieses Abgefuckte und zum Beispiel diese Serie Gotham. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast.
Ist die gut?
Die ist ziemlich billig.
Schon, gell?
Ja, aber sie schafft es zumindest in dem 12-jährigen Ich oder so, keine Ahnung. Wenn ich, ja, das meine ich.
Ja, heißt Arkham Asylum,
ja. Also, und diese Serie hat es in meinem 13-jährigen Ich, oder wie alt ich damals auch war, geschafft, wirklich so diesen Ekel, ne? Da ist dann in der zweiten oder dritten Folge irgendein Typ, der Mädchen entführt, der sich der Puppenmacher nennt. Weißt du, so dieses Abgefuckte,
Das ist das, was damals Hannibal bei mir geschafft hat.
Ja, doch, als ich die Bücher gelesen habe, Das stimmt, ja, das geht auch in so eine Richtung. Aber hier eben noch so dieses Stilisierte, weißt du, so Hannibal Lecter ist ja mehr so der Bildungsbürger irgendwie, ja. Der in Florenz irgendeinen Chianti trinkt. Und
ich dann im September auch.
Ja? Ja? Bist du in Florenz?
Ja.
Oh, ja. Sehr gut. Fehlt mir noch.
Für irgendwas muss man ja Italienisch lernen.
Stimmt, ja. Ich war jetzt ja letzte Woche in Venedig und im Zuge dessen natürlich nochmal den hervorragenden Visconti-Film Tod in Venedig gesehen. Morte a Venezia, Death in Venice.
Nicht den. Achso, nein, das war ja nicht dasselbe. Tut mir leid, egal.
Egal. Florenz, ja, aber nicht Hannibal Lecter, sondern Gotham, also dieses Stilisierte, dieses Science-Fiction, aber eben auch dieses Abgründige, also so, und dann kam dieser Trailer und man dachte sich, okay, sie lassen jetzt mal so ein bisschen das Plastikspielzeug weg und erzählen wirklich so einen richtig düsteren, psychologisch fordernden, mit so einem Arthouse-Look daherkommenden Psycho-Thriller.
Mhm.
Und das löst der Film halt nicht wirklich ein. Und
naja, er macht es schon, aber er macht es halt auf so
dramaturgisch unelegant.
Ja, dramaturgisch unelegant und bedient sich halt eigentlich bei Filmen, die jeder kennt, wo nicht einmal so nur so eingesessene Filmwissenschaftler sehen, da ist was zitiert und kopiert, sondern, also ich meine, Taxi Driver neu zu machen. Jeder kennt Taxi Driver.
Ja.
Das ist nicht die beste Idee.
Ja, und deswegen bin ich auch skeptisch jetzt für den zweiten Film.
Aber vielleicht bist du genau deswegen dann überrascht, weil du jetzt ganz schlechte Erwartungen hast.
Ja, hoffen wir es. Ich gucke mir einfach den Trailer nicht nochmal an.
Und ich meine, dazwischen ist ja jetzt auch zum Beispiel The Batman, Matt Reeves, rausgekommen. Mhm. Also DC hat jetzt wieder so ein bisschen... The Batman war schon gut.
The Batman geht in die Richtung. Film. Geht in die Richtung, ja.
Das noch stimmt. Nicht genug, aber geht in
die Richtung. Das ist mehr so diese Batman ist Sherlock Holmes irgendwie.
Ja. Ja.
Und ja, mal gucken, ne? Also, aber der Trailer sieht fantastisch aus und ich meine, die Prämisse mag ich ja auch. Dekonstruktion vom Musical finde ich ja immer gut.
Ja.
Dancer in the Dark.
Aua.
Aber gut, so viel zu Joker 2 vielleicht.
Oder? Ja. Das andere, das hat. Dann gibt es noch Maxine. Hast du ja sträflich vernachlässigt bis jetzt. T. West.
Ja. Das ist X und Pearl.
X, Pearl und jetzt dann der dritte, Maxine.
Mit 3x.
Mit 3x, die, weil thematisch geht es immer viel um Sex.
Ah, oh.
Auch, ja.
Stimmt, man sieht ja im Trailer...
In X sind sie eine kleine Gruppe von Leuten, die sich bei einem Bauernhof in so ein Bungalow einmieten und dann Pornos drehen wollen und meinen, sie kommen groß raus.
Mhm.
In Pearl geht es auch um In Pearl geht es um die Besitzerin des Bauernhofs, wie sie damals jung war. Mhm. Wo sie gedacht hat, sie kommt als Schauspielerin groß raus. Und jetzt in Maxine geht es wieder um die eine Überlebende von X, die jetzt in die große Stadt kommt und jetzt Karriere machen möchte.
In allen drei Filmen ist Mia Goff zentral.
In allen drei Filmen spielt Mia Goff die Hauptrolle.
Mhm. Also sie spielt unterschiedliche Figuren.
Sie spielt immer unterschiedliche Figuren, glaube ich.
Aber in derselben Diegese, im selben Kosmos. Mhm.
Da kann man auch dann, wenn alles fertig ist, viel drüber, glaube ich, reden. Mhm. Das ist das. Also die X-Trilogie wird noch sicher ein lange im Gespräch bleiben.
Ja, das war ja jetzt schon so, also schon bei X und dann kam Pearl und so weiter und ich habe das immer irgendwie übersehen oder ist an mir vorbeigegangen, aber ich habe mitgekriegt, dass das ja in Horrorkreisen irgendwie
wahnsinnig geil. Also das ist so schnell zu einem Kultfilm versiert.
Das ist
sehr extrem.
Ja, ich bin gespannt. Und als ich jetzt den Trailer gesehen habe, ich habe ja von den beiden anderen Filmen gar nichts gesehen, außer die Poster, dachte ich an einen Film, in eine Richtung, in die das gehen könnte. Aber jetzt, wo du sagst, dass die beiden anderen Filme auch schon in diesem Milieu angesiedelt sind, irgendwie wird diese These vielleicht wieder nivelliert. Aber
Pearl und X sind zwei sehr unterschiedliche Filme.
Okay.
X ist ein relativ klassischer Horrorfilm, der so ein bisschen das Genre mit dem Genre spielt. Mhm. Und Pearl ist fast mehr ein Period-Drama mit Horrorelementen. Mhm. Und jetzt der Film gibt so Action-Thriller, Neo-Noir, Psycho-Thriller, Neo-Noir-Vibes her, aber wird sicher auch sich wieder mit Horror spielen.
Und weißt du, an welchen Film ich denken muss?
An welchen?
An einen Anime.
Aha.
Ja, ein Anime.
Ghost in the Shell.
Nein, Satoshi Kons, mein Gott. In der Sekunde ist mir der Name entfallen.
Ich weiß es leider nicht.
Verdammt,
ich
glaube nicht, dass Perfect Blue.
Ah ja.
Perfect Blue.
Ja.
Habe
ich nur leider nicht gesehen.
Von einer Sängerin, die ins Schauspielmilieu will und dann ist es nicht das Pornomilieu, aber dann kommt auch eben so ein Stalker daher und wir erleben ja hier auch irgendwie jemand, eine Pornodarstellerin möchte, glaube ich, Schauspielerin werden und dann taucht irgendwie ein Stalker auf. Mhm. Und auch von den Bildern, ich meine, das eine ist ein Anime aus Japan, das andere ist ein amerikanischer Film, sozusagen Realfilm. Aber es erinnert auch stark von den Bildern her daran. Also das ist vielleicht auf jeden Fall eine Fährte, die man im Auge behalten kann, wenn man sich dann Maxine anschaut. Vielleicht an Perfect Blue zu denken.
Da gibt es sicher viel zu entdecken. Also ich glaube, gerade im dritten, der Trailer wirkt schon so, ja. Mhm.
Und Perfect Blue ist ein fantastischer Anime.
Ja.
Wolltest du sagen?
Habe ich auch schon mitbekommen. Ja.
Vorletzten Stammtischfolge ja Miyazaki ohne dich abgefrühstückt hatten. Ich muss ja meinem Ruf als Anime-Hasser irgendwie immer wieder einen Stein entgegenwirken. Entgegenwirken. Also Perfect Blue ist ein fantastischer Film.
Ja. Okay, dann gibt es noch einen Trailer, der vielleicht so als Teaser für die nächste Folge von uns auch dienen wird.
Oder eine der nächsten Folgen, auf jeden Fall.
Oder eine der nächsten Folgen, wir sind uns noch nicht so ganz einig.
Wir machen auf jeden Fall was dazu.
Richtig, und zwar Furiosa, Mad Max Saga.
George Miller,
Anya Taylor-Joy, Christopher Hemsworth, glaube ich.
Chris Hemsworth.
Mhm. Genau, das sind mal die namenhaften Leute, die mir gerade einfallen. George Miller kennt man halt von Mad Max. Vielleicht für das jüngere Publikum die alte Mad Max-Trilogie.
Das ist so eine Serie auf Netflix mit so Leuten in Anzügen.
Genau. Orange is the New Black, oder?
Nein, Madman.
Also Madman.
Ich habe das tatsächlich eine lange Zeit immer durcheinander gebracht, als ich beides nicht gesehen hatte.
Ja. Okay. Ach,
Pac-Man. Ja, Pixels 2. Nee, okay.
Gibt's den?
Nein, keine Ahnung.
Okay, gut. ja, aber also Mad Max ist bekannt für seine bombastischen Verfolgungsjagden.
Mhm. Mad Max Fury Road werden eh die meisten gesehen.
Mad Max Fury Road kennt eh jeder.
Finde schon, wie wir beides gerade nicht geschissen haben, Fury Road auszusprechen.
Fury Road.
Yeah.
So hat Nick Fury auch seinen Plan für die Avengers Initiative genannt oder so. Nein, nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wollte einen dummen Witz machen.
Egal. Wir werden postmodern.
Ja. ja.
Nick Fury ist Mass Window, gell?
Ja, genau. Uiuiui. Das ist so ein Multiversum-Film, würde ich mir aber mal geben. So Schauspieler, die mehrmals dieselbe Rolle spielen aus bekannten Film-Franchises, die nichts miteinander zu tun haben.
Du, ich könnte mir vorstellen, wenn Terry Gilliam mal eine gute Verfilmung von vom Dunklen Turm machen würde, dann könnte man sowas bringen. Na gut, ich meine hier Ready Player One hat ja sowas schon versucht.
Ja,
und ist gescheitert.
Aber nein, aber so auf richtig dumm. Ist Ready Player One versucht halt was zu sein.
Ich habe den nach 20 Minuten abgebrochen.
Wenn du weiß ich nicht, Star Wars, Marvel und ja, keine Ahnung, Imagine, so ein Laserschwert-Duell im Stil von Tarantino zwischen Paul Atreides und Anakin Skywalker.
So. Ja,
und das wird, glaube ich, schon bocken.
Ja, und vor allen Dingen, man müsste natürlich...
Aber bitte ohne so sinnhafte Handlung mit, ja, weiß ich nicht, sondern das muss einfach nur dumm sein und keinen Grund haben.
Ja, und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man, weil das sind ja alles unterschiedliche Konzerne, denen da die Rechte gehören, man muss eigentlich die Marktlogik unterwandern und da eben keine Kooperation machen, sondern wir machen diesen Film.
Ja.
Und scheißen auf alle Rechte und dann ist es subversiv.
Richtig. Und wie kriegen wir die Schauspieler?
Ja, sind doch genug in Wien.
Deepfake.
Ja, stimmt, wir generieren diesen Film mit KI.
Ah, sehr ja. Schön, sehr schön.
Unser Gespräch in den letzten 4 Minuten war ähnlich wild wie Mad Max Fury Roads Verfolgungsjagden.
Ja, ich wollte auch zurückkommen, aber eher auf die KI und generieren. Mhm. Weil, ich meine, George Miller ist ja bekannt für seine physikalischen Practical Effects. Mhm. Und hat auch jetzt in Furiosa viel Practical gemacht, sehr viel. Aber im Trailer sieht alles nach CGI aus. Für mich. Mhm. Also das sieht, ich weiß nicht, ob es an der Belichtung liegt, ob es an manchmal komisch weich gezeichnet.
Direkt am Anfang, wenn sie diesen Apfel nimmt.
Da ja, denkt man oder sich dieses Bild, wo sie da diese Schatten hat und dann im Hintergrund das Auto ist. Das, weiß ich nicht. Also das sieht alles irgendwie so gar nicht echt aus.
Ja.
Ich weiß nicht. Also, ich meine, natürlich schaut man sich's an und ich hoffe, es wird geil. Mhm. Mad Max Fury Road, alter Schwede, was denn los heute? War ja wirklich gut.
Ich muss den echt nochmal sehen. Ich konnte an diesen Enthusiasmus, mit dem dieser Film gehandelt wird, nie anknüpfen.
Okay.
Also ich weiß nicht,
ich habe die Chrome-Version.
Steelbook? Chromebook.
Das Steelbook und es gibt ja eine Schwarz-Weiß-Fassung von dem Film.
Wozu?
Weil.
Aha. Okay.
Und die ist da auch drauf. Also wir können ihn uns in Schwarz-Weiß geben, wenn wir wollen.
Ja, warum nicht? Man kann ja besser sein. Ich meine, Human Centipede 2 funktioniert in Schwarz-Weiß auch besser als in Farbe.
Ja, weiß, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Ja, der kommt auf jeden Fall raus. Und ich bin zwar irgendwie hyped, aber irgendwie skeptisch.
Ja, also es kann großartig werden, aber man muss halt... Also das
könnte auch ein Reinfall werden, so wie Borderlands.
Ah, den hast du ja mittlerweile gesehen.
Nein, gesehen habe ich ihn nicht, aber der Trailer war draußen, weil wir gerade mit Trailern sind. Der Trailer ist rausgekommen und nein.
Okay.
Nein, ganz weit weg davon. Ich werde ihn mir wahrscheinlich eh anschauen, wenn er dann irgendwie auf Netflix rauskommt oder so, aber Ich weiß jetzt schon, dass ich absolut IMAX enttäuscht sein werde. Hm.
Naja, gut, was soll man machen? Ja. Eli Roth.
Ja, aber warum sich Kate Blanchett dafür hergibt, verstehe ich nicht.
Geld.
Ja. Geld und Piss-Jokes.
Hm. Nee, aber das ist, das wollte ich noch sagen, weil wir ja vorher auch kurz im Zuge von Dream Scenario und Nicolas Cage von Face Off gesprochen hatten, von John Woo. Mhm. Das war der erste Film, seit wo ich Ähnliches empfunden habe wie bei John Wick 4. Weil wir hatten, glaube ich, irgendwie vor 3 Folgen oder so mal kurz über dieses Phänomen gesprochen, dass Filme wie...
John Wick-like Filme.
Ja, Actionfilme, dass die nach John Wick 4 irgendwie nicht mehr diese Wucht haben. Also Mission Impossible oder Mission Impossible 7 kackt halt einfach ab, muss man so sagen, wenn man vorher John Wick 4 gesehen hat. Und Face Off war das erste Mal, dass ich ähnlich beeindruckt war. Also wirklich immer mit einem Dauergrinsen im Gesicht und einfach sich diese absoluten Überladung hinzugeben.
Es gibt ja noch von letztem Jahr gibt es den neuen John Woo-Film Silent Night, diesen Weihnachtsfilm, den ich sehen wollte.
Ich habe den auch noch nicht gesehen.
Der ist, glaube ich, bei uns auch nicht in den Kinos gelaufen dann.
Ich glaube, der lief in so Spezialevents.
Ja, das kann gut sein.
Aber
wo sie halt nicht reden.
Mhm.
Nur Action.
Ja, großartig.
Ich glaube, er soll so mittelmäßig gut sein, aber ich meine, ganz ehrlich, allein für so ein Gimmick gibt man sich so einen Film, come on.
Ja, ich meine, Duel von Spielberg sollte ja auch ursprünglich ganz ohne sein. Übrigens einer der besseren Spielberg-Filme.
Ja. War noch vor Mad Max, oder? Müsste man sich überlegen für die Folge.
Ende der 70er, glaube ich.
Ja.
Aber weil George Miller ja dafür so bekannt ist und so weiter und man sieht im Trailer schon auch so ein paar imposante Szenen, CGI hin oder her, habe ich vielleicht doch die Hoffnung, dass er, was die Action angeht, überwältigend ist.
Ja, er kann schon geil werden. Ich meine, Fury Road war geil.
Ja. Ich muss ja nochmal gucken. Wir machen eine Folge drüber und dann gebe ich meinen Senf dazu ab. Die alte Trilogie habe ich zum Beispiel auch nie gesehen.
Ja, die schauen wir uns auch an. Also die Folge soll auch eher um die alte Trilogie dann gehen, denke ich.
Ja, je nachdem, genau.
Ja, schon. Weil die kennt ja keiner.
Ja, stimmt. Wir müssen ja...
Und da gibt es tatsächlich noch Straßen, da ist nicht alles nur in der Wüste.
Ja, wir müssen ja underground bleiben. So, nachdem die letzten Folgen jetzt so gut gelaufen sind, müssen wir eigentlich wieder irgendwelche...
Stimmt, Nischenfilme ein bisschen besprechen. Nischen machen. Okay, wir nehmen das nächste Mal, machen wir...
Scheiße. Wir machen Histoire du Cinéma von Godard.
Ja, das ist ein guter Vorschlag.
Oder Bildbuch, Livre d'Image.
Ja.
Ja.
Ja, ist gut.
Oder Romers moralische Erzählung.
Damit wir unsere Zuschauer wieder verkraulen hier, ja. Oh, sorry, ich habe gerade Letterboxd aufgemacht. Hast du Roadhouse gesehen?
Nein.
Okay.
Was?
Jack Gyllenhaal in einem Remake von einem Film, in dem Patrick Swayze. So einen Rausschmeißer im Roadhouse irgendwo an der Küste von Amerika so einen Rausschmeißer spielen und dann so eine Romance drum entwickelt. Und diesmal ist das keine Romance-Story mehr, sondern es ist so, er ist ein ehemaliger Wrestler und geht dorthin und irgendwie ist dort alles weird und alle wollen ihn da weghaben und er prügelt sich eigentlich die ganze Zeit nur. Die Prügeleien sind geil, weil der seine Arch-Nemesis ist tatsächlich ein Wrestler gewesen, weiß ich nicht. Und die geben sich's ordentlich. Aber die Story war so okay. Nur weil ich es gerade gesehen habe.
Naja, so.
Und Jack Gyllenhaal ist halt Jack Gyllenhaal. Ich mag ihn.
Das ist komisch. Da können wir auch mal eine Folge zu machen oder mal im Stammtisch ausführlicher drüber sprechen, weil sind wir vielleicht auch schon am Ende tendenziell.
Ja.
So persönliche Zuneigung zu Schauspielern, weil man tendiert ja dazu, bestimmte Schauspieler dann zu glorifizieren, also Keanu Reeves und so weiter, ach, der ist so nett und alles.
Mhm.
Und bei Jake Gyllenhaal ist es bei mir so, dass ich irgendwie nicht, also ich mag den nicht. Mhm. Ist ein guter Schauspieler, aber ich kann das ja natürlich auch schalten. Ja,
persönlicher Ebene ist mir egal. Ich meine schon, ich mag
Nein, ich mag ihn Spiel. Nicht als Mensch nicht. Ich kann sein Gesicht nicht ansehen. Nein, ich will mir ja nicht anmaßen, irgendwas über ihn privat zu sagen. Und ich kann das natürlich auch abschalten, aber wenn ich so mal jede Abstraktion und Reflexion weglasse und nur auf die sozusagen Affektebene schaue, habe ich irgendwie eine Abneigung gegen den. Und ich glaube, dass das schlicht und ergreifend daher kommt, dass ich relativ früh in meinem Leben The Day After Tomorrow gesehen habe, den ich so dermaßen beschissen finde, dass wahrscheinlich das einfach damit verbunden ist.
Vielleicht, weiß ich nicht, ja. Kann sein.
Also, aber da kann man mal drüber sprechen, was das eigentlich ist, diese Star-Verehrung und so weiter. Und dann begegnet man jemandem. Ne? Also Michael Haneke zum Beispiel, der war bei einem Screening, oder Ulrich Seidel. Größte Begegnung im Zusammenhang war natürlich bei mir Werner Herzog. Mit diesem Stift hat er meine Ausgabe von Die Eroberung des Nutzlosen signiert. Mit diesem Stift. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Darüber mal zu sprechen und sich dazu auszutauschen, was das für ein Phänomen ist. Als Impuls.
Stardom. Und das hat ja schon ganz früh angefangen.
Absolut. Aber Asta Nielsen. Bela Balasch sippt ja auf die.
Charlie Chaplin.
Absolut, ja.
Ja, aber...
Charlie Chaplin übrigens eine Drecksau. Wer mehr wissen will... mein letzter Seufzer von Louis Buñuel lesen, da beschreibt er, wie er für Charlie Chaplin junge Frauen, also volljährige Frauen besorgt hat, damit der eine Orgie feiern kann. Also
ich glaube, das ist tatsächlich relativ, wobei stimmt, ich habe letztens mit meinem Vater drüber geredet, der ist ja auch so ein bisschen Cineast, der hat zum Beispiel nicht gewusst, dass Charlie Chaplin eigentlich ein ziemliches Arschloch hinter der Kamera war.
Ja.
Der ist so lustig, der muss nett sein.
Ja, und dann auch wieder so, ohne dieses Fass jetzt aufmachen zu wollen, spreche ich es aus, von einer gewissen Art von Filmen auf die Regisseure zu schließen oder auf die Künstler dahinter zu schließen. Also Stichwort ein Regisseur, über den wir es ganz am Anfang hatten heute oder der sozusagen einen Film produziert hat, von dem wir es relativ am Anfang heute hatten.
Ja.
Es soll jetzt kein Kommentar sein, aber es ist nur so eine gewisse Bereitschaft, dann da zu sagen, ja, der macht ja eh abartige Filme, ja, auch abartig und so weiter.
Aber da kann man eine Folge dazu machen.
Eigentlich schon, oder?
Sicher, so ein Segment mal. Schauen
wir mal. Sich einzelne Figuren rausgreifen, Hot Takes raushauen.
Genau.
Geschichtsrevisionistisch vorgehen und allen unseren eigenen Geschmack als die absolute Wahrheit verkaufen.
Aber wir sind eh nur noch am Schwafeln jetzt.
Ja, das stimmt.
Also... War wieder eine gute Folge, würde ich sagen.
Absolut. Und ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.